da bieten sich eben Perovskite an, die man mit Silizium kombiniert in einer Tandem-Solarzelle, wo das Spektrum aufgeteilt wird. Damit kann man jetzt eben Wirkungsgrade weit über 30% erreichen.
Du musst im Gigawatt-Maßstab die Basistechnologie schon haben. Das heißt, kristallinbasiert Heterojunction Topcon und darauf aufbauend dann die zweite Zelle sozusagen zu integrieren. Jetzt einfach nur zu warten, bis Perovskit soweit ist und das dann auszurollen, das ist aus unserer Sicht nicht der Weg.
Wenn wir eine UV-Dosis auf diese Topcon-Module geben, dass wir dann eine starke Degradation erkennen bei einigen Modulen, die dann hinterher aber zum Teil wieder regenerieren. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert denn wirklich draußen im Feld?
Wir glauben, dass wir eine Flexibilitätsrevolution brauchen, um eben PV weiter so schnell wachsen zu lassen, wie es bisher auch gewachsen ist. Das hat den riesen Vorteil, dass nicht nur es wieder interessanter wird, was den Business Case von PV-Entwicklern angeht, sondern dass es auch besser ist für den Konsumenten, weil wir die Strompreise nach unten bringen. 25% bis 2030, 33% bis 2040.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lechner, Redakteurin bei PV Magazine. Die EU-PV-SEC ist die vermutlich größte Photovoltaikkonferenz in Europa. Dieses Jahr fand sie bereits zum 41. Mal statt, und zwar in Wien. Vom 23.09. bis 27.09. waren 1800 Teilnehmer vor Ort. Mit dabei waren aber natürlich auch Journalisten, zum Beispiel PV Magazine-Chefredakteur Michael Fuß. Hallo Michael, willkommen wieder bei uns im Podcast.
Hallo Cornelia.
Für alle, die noch nie auf der PV-SEC waren, was ist das für eine Veranstaltung? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Konferenz. Da kommt das Ganze her. Also von der wirklich auch zu Zeiten, als ja noch niemand wirklich Photovoltaikanlagen in größerem Maßstab gebaut hat. Also jedes Jahr, das 41. Mal, irgendwann Anfang der 80er muss die angefangen haben. Das waren wirklich die Forscher, die sich dort getroffen haben, um Zell- und Modulentwicklung zu diskutieren. Und das ist es immer noch, aber zwischendurch, gerade, ich erinnere mich noch 2010 oder da hat sie in Valencia stattgefunden, da war das eine Riesenmesse geworden plötzlich, wirklich riesengroß. Die haben in Valencia das gesamte Messegelände gefüllt, danach, 2011 glaube ich, in Hamburg haben sie auch das ganze Messegelände gefüllt, weil plötzlich die ganzen Maschinenbauer auch dort waren und auch die ganzen Modul- und Zellhersteller. Und dann waren auch die ganzen Projektentwickler da und haben dort Modulhandel betrieben. Das ist wieder vorbei. Die deutsche Solarindustrie, die europäische Solarindustrie gibt's ja nur noch in sehr bescheidenem Maße. Und deswegen ist es jetzt wieder mehr eine wissenschaftliche Konferenz.
Okay, also Wissenschaft und Technologie, Fortschritte und Perspektiven der Photovoltaik. Darüber möchte ich heute mehr erfahren. Und darüber werden nicht nur wir beide sprechen, sondern wir werden auch viele weitere Teilnehmer der Messe hören. Wissenschaftler, Forscher und Entwickler. Und die lassen wir alle zu Wort kommen. Michael, was manche vielleicht gar nicht über dich wissen und was wir ja auch meistens nicht so thematisieren, ist, du bist selbst Naturwissenschaftler, du bist Doktor der Physik. Das heißt, für dich war die Woche auf der PV-SEC wahrscheinlich ein Fest, ja? Warum bist du hingefahren? Gab es konkrete Fragestellungen, die dich interessiert haben?
Naja, da du es jetzt angesprochen hast, also es macht mir Spaß, mich mit den Themen zu beschäftigen. Also von daher bin ich gern mal wieder dahin gefahren. Thematisch ist es dann natürlich so, dass wir gerade in der deutschen PV Magazine Ausgabe, seit es eben die deutsche Solarindustrie in der Herstellung immer weniger gibt, weniger über dieses Thema berichten. Für uns ist ja im Magazin und auf der Online-Seite eher sind Energiemärkte, Installationsthemen, Statiken, Batteriespeicher, Systemintegration, das sind wichtige Themen, die ja durchaus auch physikalisch interessant sind. Aber Zellforschung ist natürlich was mich interessiert. Das ist echte physikalische Grundlagen und das fand ich toll, das mal wieder zu sehen.
Gab es Neuigkeiten, Entwicklungen, die dich jetzt überrascht haben?
Naja, ich war jetzt viele Jahre lang nicht mehr auf der PV-SEC und habe mir jetzt so wieder so ein Rundum-Paket geben lassen, was sich da so in der letzten Zeit getan hat. Und wir haben ja alle mitbekommen und haben ja auch viel darüber berichtet, auch im Zusammenhang mit Qualität bei neuen Solarzellentechnologien, dass die im Augenblick maßgebliche Solarzellentechnologie in Deutschland Topcon-Technologie ist. Und das fand ich das ganz, ganz interessant, also weil man denkt ja, das passiert alles in China, aber auch die Zellforscher in Europa, die haben eigentlich erst letztes Jahr hat mir der Stefan Klunz erzählt, den wir auch gleich noch hören wollen, vom Fraunhofer ISE, dass erst letztes und vorletztes Jahr klar wurde, dass auch in China alle einen Prozess oder einen ähnlichen Prozess nutzen wie den sogenannten LECO-Prozess. Diese ganzen Technologien, die bekommen ja so Abkürzungen von den Forschern und Entwicklern. Das heißt dann LECO-Prozess, LECO. Und den hat eine deutsche Firma entwickelt ursprünglich mal, durchaus auch mit Beteiligung vom Fraunhofer ISE. Da ging es eigentlich darum, wie man Zellen repariert, die nicht funktionieren, wo die Kontaktierung nicht gut funktioniert. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass wenn man diese Technologie nimmt und einfach standardmäßig bei Zellen einnutzt, mit dem Laser nochmal nach der Kontaktierung die Kontakte in irgendeiner Form behandelt, dass man dann, kann man die sogenannte Dotierung der Zellen verringern auf der Oberfläche. Und das führt dann dazu, dass der Wirkungsgrad um, weiß nicht, halbes Prozent bis 1% absolutwerten steigt. Und das ist natürlich was, das finde ich immer, sind die schönen Geschichten, die man dann so hört. Also Topcon ist ja wirklich, die Effizienz von Topcon-Zellen ist ja auch stark gestiegen in den letzten Jahren. Und das ist ein Bauteil dazu, ein Baustein.
Also es gibt immer noch Weiterentwicklungen, es gibt immer noch neue Patente und auch zukünftig noch Effizienzfortschritte. Können wir da mit neuen Entwicklungen rechnen? Oder würdest du sagen, Topcon kommt dann auch so bald an die Grenze, wie es ja bei PERC passiert ist?
Ja, das ist so ein bisschen relativ. Wir können da gleich jemand hören. Und zwar habe ich mich mit Xingshu Zhang unterhalten. Der ist Research and Development Director für Solarzellen bei Jinko Solar, also einem der großen Hersteller aus China. Und er hat den Eröffnungsvortrag gehalten. Und da habe ich wirklich viel Anerkennung gehört über diesen Eröffnungsvortrag. Der hat einen Blick auf die letzten 10 Jahre geworfen. Also da kam auch das, was ich gerade als LECO-Prozess beschrieben habe, ansatzweise vor. Die nennen es ein bisschen anders. Und der hat sozusagen die Geschichte der letzten 10 Jahre Revue passieren lassen, als die Effizienz von Topcon von 22% auf 26% heute gestiegen ist. Zellen, also nicht Module. Module haben ja immer einen etwas kleineren Wirkungsgrad, die man dann kauft. Und der Grund dafür ist die Verbesserung auf ganz, ganz vielen, in ganz, ganz vielen Bereichen, also nicht nur dieser LECO-Prozess, sondern man hat wirklich an vielen Stellen bei den Wafern, bei der Waferreinheit, das Ganze macht erst Sinn, wenn die Wafer sehr, sehr sauber sind, weil sonst machen die Verschmutzungen im Wafer viel größere negative Effekte, als man woanders rausholen kann. Also das geht alles Hand in Hand. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, wo er noch Verbesserungspotenzial sieht oder ob er noch welches sieht. Da können wir mal kurz reinhören.
Yeah, I believe there's further potential for improvement in terms of both efficiency and also power generation performance. So the reason for this is because what we developed in the past have shown the way for further upgrading of technology, such as material-wise, structure concept-wise. There's further room for going forward. We can going forward towards a more passivated surface, more passivated metal contacts, whatever. So definitely we, even from the result we have seen in the laboratory, we do believe there's further room to go, yeah.
Wenn er sagt, es gibt noch Raum zu Weiterentwicklung, gerade bei der Passivierung, kannst du kurz in einfachen Worten vielleicht erklären, was er damit meint?
Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz zusammenfassen. Er hat sich natürlich jetzt nicht so im Konkreten geäußert. Er hat wieder eine Zahl genannt, wo das Ganze noch hingehen kann. Noch hat er jetzt die Metallisierung genannt. Das geht im Prinzip auch wieder in die Richtung, wie kann man sozusagen die Kontakte am besten machen. Und die Passivierung, fangen wir mal mit den Kontakten kurz an. Also das Problem bei den Kontakten ist ja immer, dass einerseits will man einen sehr guten Kontakt haben, damit man natürlich verlustfrei die elektrische Energie abtransportieren kann. Aber zum anderen ist immer das Problem, dass immer an diesen Kontakten auch Verluste stattfinden, weil man im Prinzip diese Halbleiterstruktur stört, dadurch, dass da plötzlich Leiter sind. Und diesen Übergang hinzukriegen, ist einer der großen Tricks, wo sie einfach im Prinzip auch, wo auch dieser Schritt von PERC zu Topcon oder früher von der sogenannten Backkontaktzell zu PERC stattgefunden hat. Das ist immer dieses gleiche Spiel. Einerseits gut kontaktieren und andererseits die Verluste daran gering zu halten. Und Passivierung ist auch so ein Fachbegriff. Da geht es darum, dass eigentlich hätte man gerne so einen Kristall, der unendlich groß ist. Und immer, wo man ihn zerschneidet an irgendeiner Stelle, dann kann es da Verluste geben, in der elektrische Verluste, nachdem das die Lichtenergie in elektrische Energie konvertiert wurde. Und diese Verluste zu minimieren, das nennt man Passivieren. Im Prinzip, dass innen drin die Elektronen die Oberfläche nicht mehr spüren, so richtig. Das ist die Idee dabei. Da gibt's halt ganz viele verschiedene Methoden. Und das ist auch das, wo TOPCon zu PERC einen großen Fortschritt gemacht hat.
Jetzt gibt's ja noch eine weitere Technologie, Heterojunction-Technologie, die ja von der Effizienz her meist noch ein Hauch besser ist als TOPCon. Gibt es diesen Unterschied noch oder löst er sich langsam auf?
Naja, ich habe den Eindruck, es löst sich wirklich langsam auf. Das war ja auch im Thema jetzt. Das kam auch in dem Vortrag von dem Xing Zhang vor. Die Physiker, die nehmen da nicht die Effizienz, sondern die gucken sich immer die sogenannte Leerlaufspannung an. Das heißt, man scheint Licht auf die Zelle, kontaktiert die Zelle nicht, also transportiert den Strom nicht ab und misst dann die Spannung, die daran entsteht. Und da sagen die, dass inzwischen die TOPCon-Zelle ungefähr auf dem Niveau von Heterojunction-Zellen sind. Also ich würde mal sagen, ganz leicht runter noch. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie allgemeingültig diese Zahlen sind. Also ich habe jetzt gehört auf der Messe zum Beispiel bei Heterojunction 745 Millivolt und bei TOPCon, wenn man das so macht, ungefähr 740 Millivolt. Und dann war ich ja zum Beispiel beim ISC Konstanz, also eines der großen deutschen Solarforschungsinstitute, und habe mich mit den Wissenschaftlern dort unterhalten. Und die haben eine Rückkontaktzelle entwickelt, die ist auch bekannt, die heißt ZEBRA, auch wieder so ein Akronym, was sich die Wissenschaftler ausgedacht haben. Und die haben sie für PERC entwickelt. Und jetzt übertragen sie dieses Konzept auf TOPCon. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass vorne keine Leiter mehr sind. Rückkontakt bedeutet ja einfach, dass vorne keine Leiter mehr sind, sondern hinten kontaktiert ist. Sondern da geht es darum, dass durch diese Verlegung der Kontakte nach hinten, und jetzt kommt wieder dieses Wort, die Passivierung, auch die Passivierung besser wird unter den Kontakten. Und dadurch, sagen die, sind sie jetzt wirklich bei den 745 Millivolt, die auch die Heterojunction-Zellen haben. Und wie sich das genau auf Effizienz übersetzt, ganz ehrlich, so genau kann ich es nicht sagen, weil es kommt nämlich noch was dazu. Das ist auch immer die Frage, wie viel Strom am Schluss. Es gibt zwei Größen. Das eine ist diese Spannung, wenn man die Zelle nicht kontaktiert. Und das andere ist der Strom, das ist das Gegenteil sozusagen, der Strom, wenn man einen Kurzschluss macht. Kurzschlussstrom. Und da, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bilde ich mir ein, dass die TOPCon-Zellen besser sind. Aber ich würde mal sagen, die sind Kopf an Kopf, die beiden Technologien. Es geht dann eher darum, welche man günstiger produzieren kann.
Wurde denn auch Heterojunction-Technologie auf der Veranstaltung diskutiert?
Also das wurde auch diskutiert. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht in alle, das ist ja ein unglaubliches Programm. Da finden 4 Tage lang 4 Sessions gleichzeitig statt, von morgens bis abends. Da muss man schon eine gewisse Auswahl treffen, wo man hingeht. Ich wollte mich auch sonst mit vielen Leuten unterhalten dort. Also man muss sich das vorstellen, man hat so einen Konferenzraum. In der Mitte ist ein großer, ja, wie so ein großer Platz eigentlich. Da gab es immer Kaffee und um diese Mitte herum standen die Aussteller, die es noch gibt, vor allem noch europäische Maschinenbauer und die Forschungsinstitute. Also es gibt ja immer noch Maschinenbauer in Deutschland und in Europa. Also die stellen Flasher her, die stellen Vakuummaschinen her, die Bestichtungsmaschinen und sowas gibt es schon noch. Und die verkaufen teilweise auch immer noch gut. Aber man kann nicht alle Sessions angucken, deswegen habe ich Heterojunction nicht so verfolgt. Aber die Diskussion geht jetzt ja weiter. Ich hatte es schon erwähnt, ich habe ja mit Stefan Klunz gesprochen, Zellforscher und Bereichsleiter für Photovoltaik am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Der übrigens gesagt hat, er glaubt schon, dass jetzt bald Ende ist mit der Weiterentwicklung bei TOPCon. Aber es gibt ja die nächste Technologieschritt, der nächste, das sind die Perovskite. Und da ist im Prinzip die Diskussion, ob man Perovskit mit Silizium-TOPCon-Modulen oder Zellen kombiniert oder ob man die Perovskite mit Silizium-Heterojunction-Zellen kombiniert. Da gibt es wieder Vor- und Nachteile bei beiden. Also da kommt die Diskussion zurück. Also insofern wird uns das erhalten bleiben. Vielleicht das noch für den Anwender, ist es eigentlich egal, ob da jetzt TOPCon oder Heterojunction drinsteckt. Da geht es darum, dass man irgendwie ein gescheites Modul hat, was zuverlässig ist, das sind beide Technologien, was eben, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, das muss man dann nach dem Angebot, was man hat, einschätzen. Aber da ist egal, welche Technologie drin ist.
Okay, dann horchen wir mal, was der Herr Glunz zu dem nächsten großen Step zu der Perovskiten sagt.
Genau.
Wir kommen ja bei Silizium jetzt sozusagen langsam an die Grenze des physikalisch Machbaren und müssen jetzt eine neue Technologie auf den Markt bringen, sozusagen, die wo man nochmal den Wirkungsgrad weiter steigern kann. Und da bieten sich eben Perovskite an, die man mit Silizium kombiniert in einer Tandem-Solarzelle, wo das Spektrum aufgeteilt wird in den blauen Teil, was die Perovskitzelle macht, und der rote Teil wird von der Siliziumzelle benutzt. Und damit kann man jetzt eben Wirkungsgrade weit über 30%, 33-34% erreichen. Und das dann doch nochmal deutlich mehr, als man mit der Siliziumzelle, die maximal bis 29,4 geht.
Und dass es auch in der Praxis geht, das haben ja nicht zuletzt Sie am Institut gezeigt.
Ja, genau. Jetzt. Wir haben jetzt auch weit über 30% geschafft. Und jetzt ist eher die Frage, also im Labor ist jetzt gezeigt, das geht. Ja. Und wie macht man jetzt ein richtiges Produkt daraus? Welche Produktionstechnologien benutzt man? Und ist es stabil genug, um wirklich auch 25 Jahre so wie eine Silizium-Solarzelle zu halten?
Und ist das besser geworden in den letzten Jahren?
Ja, das ist deutlich besser geworden. Also die Zellen hatten am Anfang deutliche Stabilitätsprobleme, die jetzt wirklich besser geworden sind. Aber man ist noch nicht auf dem Standard von einer Siliziumzelle angekommen. Und das wird jetzt so ein bisschen auch der Schwerpunkt der Forschung sein. Der Wirkungsgrad geht noch weiter hoch, aber da ist man eben schon ziemlich weit gekommen.
Ich habe so oft geschnappt, das liegt am Mischungsverhältnis, dass es besser geworden ist.
Die Perovskite, die kann man eben in vielen Möglichkeiten sozusagen kombinieren. Das ist nicht nur ein Element, so wie bei Silizium. Und da hat sich eben in den letzten Jahren jetzt extrem viel getan, dass man verstanden hat, wie dieser Kristallisationsprozess funktioniert und die richtigen Mischungsverhältnisse und so weiter dazu machen. Das ist wirklich der Clou gewesen, würde ich sagen.
Und darüber redet man noch hier.
Das ist ein wichtiges Thema. Es gibt noch Additive, die dazukommen und wie sich die dann eben auf den Wirkungsgrad, aber auch auf die Stabilität auswirken.
Und Sie sagen auch, dass auch die Chinesen sich dafür interessieren, was wir hier machen, weil ja, genau. Sie sind hier nach vorne.
Erstens sind auch viele chinesische Firmen hier vor Ort und halten Vorträge und gehen auch in eine ähnliche Richtung. Also ich würde jetzt sagen, technologisch hat man so die gleiche Richtung. Die Frage ist halt immer, wo ist die industrielle Umsetzung am Ende?
Ja, müssen wir mal nicht übersetzen.
Genau. Ja, wo ist die industrielle Umsetzung am Ende? Gibt es europäische Firmen, die sowas produzieren können?
Ja, also da gibt es vor allem eine Firma, die sehr bekannt ist. Es wird auch noch andere geben, aber eine ist wirklich sehr bekannt. Das ist Oxford PV, kommt aus der gleichnamigen Stadt in England, aber hat eine Produktion bei Berlin. Also die haben die Forschung fand ursprünglich in England statt und dann die haben damals, da gab es mal eine Bosch-Dünnschicht-Produktion und die haben, als das Dünnschicht dann nicht mehr ging, hat Oxford diese Produktion übernommen und baut dort eine Produktionslinie auf für Perovskit-Tandem-Zellen, also Silizium, eine Siliziumzelle unten und Perovskit obendrauf. Und die produzieren da jetzt auch schon in kleineren Mengen allerdings. Ich habe auch mit Laura Miranda gesprochen, die leitet bei Oxford PV den Bereich Sustainability and Government Affairs. Und da gab es nämlich eine Panel-Diskussion, auch auf der PV-Sec zum Thema Stabilität, haben wir ja gerade schon gehört, ist eins der großen Themen bei den Perovskiten. Effizienz ist schon super, aber die Frage ist, wie stabil sind sie? Und die Laura Miranda, die konnte ich abfangen, kurz bevor ihr CEO auf dem Panel zu diesem Thema diskutierte. Und die habe ich auch gefragt, was findet sie eigentlich, was jetzt wirklich am wichtigsten ist in dem Bereich der Perovskit-Forschung aus den letzten Monaten. Und es hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert, dass die News von ihrer eigenen Firma kommt. Die haben wirklich viel erreicht.
Okay, hören wir rein.
The most exciting thing is still our announcement with our shipment of the first commercial tandem modules to the US.
That's definitely big news. Can you point out a bit what was going on there, what sort of shipment it is and why it was shipped? And is it sold really or is it more, let's say, a research project?
No, it's the first commercial sale and we are working, it has gone to a utilities customer in the US and they want to be the first ones to try the technology and see how it operates in their installation. So it's very exciting for us and it's a proper sale.
And what is about efficiency and stability? How has this developed? Because, I mean, efficiency was always great, but stable efficiency probably was a challenge.
Yes, we know that. We've been working on that for many years. And yes, so the efficiency of this shipment is in 24.5%, which is at the top scale of what silicon can do now. And in terms of reliability, it's meeting all the requirements by our customers. So any requirements we have at the moment, we are meeting them with the view of in the future having all the certification.
So that means, but their requirements is basically the same what is in the certification as far as I understand.
The requirements are based on the certification process, yeah.
But you have also, that you said it's now 24 point something, but you can also reach higher efficiency.
Yes, that's the idea. So this is the first product, and it's just the beginning of future products. So what we are aiming is to have by 2027, 27% panels, which we have already proven with our world record on 26.9%. And 2030 will be 30% panel. So there is a roadmap on efficiency. This is just the beginning.
Ja, also vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wieder was sie gesagt hat. Also die haben wirklich zum ersten Mal jetzt Module verkauft. Also sie sagt, da ist wirklich Geld geflossen an einen amerikanischen Versorger, der damit allerdings jetzt noch nicht eine 100% kommerzielle Anlage aufbaut, sondern der damit jetzt auch erstmal eine Testanlage aufbaut. Ich vermute, oft ist es ja so, jemand, der große Anlagen baut, reserviert sich dann mal eine kleine Ecke, wo er dann mal neue Technologien aufbaut. Wobei es sind, ich habe es ehrlich gesagt vergessen, es sind mehrere hundert Kilowatt, das wurde auf dem Panel auch genannt, die da gebaut werden. Also schon durchaus eine beachtliche Menge. Und dass er dafür bereit ist zu zahlen, ist natürlich für Oxford dann ein Ausweis davon, dass die wirklich interessiert sind an der Technologie. Und das andere ist, wie weit es geht, 24, ich habe, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, 24,5%, da dachte ich ja auch, naja, also Topcon-Module können das auch. Aber der Unterschied ist natürlich, dass die Technologie am Anfang der Entwicklungsphase steht. Das heißt, da gibt es dann wieder ganz neues Potenzial, wie die nach oben gehen kann in der Effizienz. Und da gibt es auch ein Modul, das beim Fraunhofer ISE getestet wurde. Ich weiß gar nicht, ob die das auch zusammen gebaut haben. Aber auf jeden Fall wurde es da getestet. Das war im Sommer mit 26,9%. Das hat sie auch erwähnt. Wirkungsgrad, muss man natürlich auch wieder gucken, wie stabil das alles ist. Aber da sieht man einfach, wo es hingeht. Und sie gibt das Ziel aus, 27% Wirkungsgrad. Und vielleicht das ist noch wichtig, sie sagte, also die jetzigen Module, die verschifft worden sind, die haben noch keine Zertifizierung. Allerdings waren die Anforderungen, so formuliert Laura Miranda von Oxford PV, hat der Käufer die Anforderung gehabt, dass die Zertifizierungstests bestehen. Das heißt, ich verstehe das so, die haben intern getestet. Und die Zertifizierung, das heißt eine bestimmte Degradation unter einer, also eine bestimmte begrenzte Degradation bei Stressfaktoren in Klimakammern und so weiter und Drucktests, die hat das erfüllt, das Modul.
Diese neuen Technologien und auch die neuen Entwicklungen stehen ja immer so ein bisschen unter dem Vorbehalt, dass sie sich dann auch im Feld bewähren, ja, dass sie die Qualitätsansprüche erfüllen, wie du sagst, die Zertifizierung bestehen. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Wir kommen auch noch mal auf das andere Thema mit der europäischen Produktion zurück. Aber ich würde gerne erstmal von dir noch wissen, gab es denn außer diesen reinen Technologiethemen noch andere Themen auf der Messe, die interessant sind für unsere Hörer?
Ja, es gibt auch andere Themen. Also das sieht man auch von diesen vier Themenblöcken oder vielleicht sind es sogar fünf. Ich glaube, es sind sogar fünf, die da immer parallel stattfinden. Da gibt es, der eine heißt dann Zelltechnologie, der andere Dünnschichttechnologie. Dann gibt es noch einen Performance, aber es gibt auch einen, da geht es wirklich mehr um die Anwendungen und auch um sozialen Punkte. Und das war auch das ist auch den Veranstaltern wichtig. Also ich habe mich mit dem Robert Kenny unterhalten, der ist Technical Program Chair vom JRC. JRC bedeutet Joint Research Center und das ist gehört zur Europäischen Kommission. Also ist im Prinzip sowas wie es in Deutschland auch gibt, hier wie Umweltbundesamt, gehört auch zum Umweltbundesministerium. So gehört das Joint Research Center zur Europäischen Kommission und die organisieren das Programm. Das heißt jetzt nicht, dass es ein politisches Programm ist, weil am Schluss entscheiden Wissenschaftler darüber. Das gibt einen Peer-Review-Prozess. Man reicht ein wissenschaftliches Gremium, was jetzt nicht vom JRC kommt, sondern von den Instituten und Universitäten aus Europa. Die begutachten das und sagen dann, wer einen Vortrag halten darf und wer wer zum Beispiel in die Poster-Sessions gehen darf. Aber der, aber die vom JRC, der Robert Kennedy, die gucken sich halt an, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und der hat gemeint, dass es, man natürlich jetzt schon sieht, dass die Zahl der Einreichungen bei den Siliziummaterialien und Zellen zurückgegangen ist, was jetzt mit dem Rückgang der Solarindustrie in Europa zu tun hat. Und andererseits die Zahl der Einreichungen zugenommen hat bei den Anwendungen Floating PV oder Agri-Photovoltaik, gebäudeintegrierter Photovoltaik, alles große Themen dort. Und da geht es dann durchaus auch um Akzeptanzfragen zum Beispiel. Da gab es eine Session zum Thema Akzeptanz. Ja, und was auch eine große Rolle spielt, Energiemarkt spielt natürlich auch eine große Rolle, ist auch ein großes EU-Thema, deswegen vermutlich auch dem JRC durchaus wichtig. Und da habe ich mit der Walburga Hemmetsberger gesprochen, die ist CEO des Europäischen Solarverbandes Solar Power Europe, und ich habe sie auch kurz gesprochen, bevor sie nämlich eine Session zum Thema Energiemarkt moderiert hat. Und ich wollte von ihr wissen, worum es ging. Oder worum es gehen würde, war ja kurz vorher.
Okay, dann hören wir jetzt Walburga Hemmetsberger.
Das ist eine Session zu Flexibilität. Wir glauben, dass wir eine Flexibilitätsrevolution brauchen, um eben PV weiter so schnell wachsen zu lassen, wie es bisher auch gewachsen ist. Was wir immer mehr sehen, ist, dass wir Netzengpässe haben, dass es Curtailment gibt, was immer das auf Deutsch heißt.
Abregelung,
danke. Und dass es einfach auch Business Case mäßig schwieriger wird für Entwickler, Solar weiter auszubauen, PV weiter auszubauen. Und deswegen brauchen wir eine Flexibilitätsrevolution. Und das hat den Vorteil, wenn wir mehr Flexibilität ins System bekommen, also Batterien, Speicher allgemein, aber auch mehr Stromnachfrage, mehr flexible Stromnachfrage von der Industrie, vom Transportsektor, von Wärmepumpen. Das hat den Riesenvorteil, dass nicht nur es wieder interessanter wird, was den Business Case von PV-Entwicklern angeht, sondern dass wir, und das haben wir in einer Studie kurz vor dem Sommer gezeigt, Mission Solar 2040, dass es auch besser ist für den Konsumenten, weil wir die Strompreise nach unten bringen. 25% bis 2030, 33% bis 2040.
Jetzt sind wir vor der Session, aber hast du schon eine Idee, was man so lernen könnte?
In der Tat, frag mich nach der Session. Aber ja, wie man schaffen, zum Beispiel besser zu digitalisieren. Ja? Wie wir, vielleicht gibt es auch irgendwie neue Ideen, wie man Flexibilität stärker ins System integrieren kann. Also ich erhoffe mir einige neue Ideen, die wir dann weiter transportieren können in Brüssel zu den Entscheidungsträgern.
Stichwort Brüssel, da gab es jetzt die Draghi-Studie. Genau genommen reagiert ihr auch darauf. Kannst du das kurz erläutern?
Ja, Draghi in seinem Bericht sagt, dass es verschiedenste Dinge braucht, um Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen. Das eine ist Innovation, deswegen auch gut hier zu sein und zu schauen, was es im Innovationsbereich Neues gibt. Energiepreise, die sind so hoch in Europa, die müssen runter. Und das dritte ist, dass wir wieder resilienter werden müssen, dass wir die Abhängigkeiten reduzieren müssen. Zu Flexibilität sagt er, dass wir viel Flexibilität brauchen. Und wir hoffen uns durch den Draghi-Report, der ja eigentlich der Blueprint ist für die neue Kommission, wie man Europa wieder on track bekommt, dass wir damit einfach auch diese Unterstützung haben von politischer Seite.
Allerdings steht in dem Report ja auch die Zahl 60% drin, nämlich 60% Zeit wird der Strompreis durch Gaskraftwerke bestimmt, und zwar auch noch in 6 Jahren, 2030. Und das ist ja was ihr eigentlich so nicht seht und auch damit Abhilfe schaffen wollt, durch die Flexibilität.
In der Tat, also da wollen wir gern mit unseren eigenen Zahlen kommen, weil wir nicht davon ausgehen, dass wenn wir weiter so schnell wachsen, dass in 2030 immer noch 60% der Zeit der Gaspreis auch den Strompreis diktiert. Also wir gehen davon aus, dass das in weit weniger Prozent der Fall sein wird, und da wollen wir den Herrn Draghi herausfordern.
Weil er ja auch die Schlussfolgerung zieht, dass man deswegen den Strommarkt anders organisieren muss, was ihr so nicht seht.
In der Tat, also wir sind der Meinung, dass es jetzt keinen Sinn macht, den ganzen Strommarkt wieder umzuwerfen. Wir hatten gerade diese Diskussionen und haben uns auf einen gangbaren Weg geeinigt.
So, durchaus harte Kost, auch dieses Thema.
Ja, anscheinend. Hast du die Session gehört? Also Frau Hemmetsberger klang ja so, als ob die Marktwirtschaft den Flexibilitätsbedarf decken kann und dass die alleine den Strompreis runterbringt. Stand sie mit dieser Ansicht allein oder würdest du sagen, das wurde sozusagen vom Publikum geteilt?
In der Session war ich leider nicht drin. Das hätte mich auch interessiert. Aber ich meine, das ist die Diskussion, die wir jetzt hier in Deutschland auch gerade haben. Die Frage ist immer, wenn man den Markt nachmachen lässt, dann kriegt man diese großen Preisspitzen im Strommarkt. Die Preisspitzen helfen, Batteriespeicher zu finanzieren. Das heißt, das ist ein Geschäftsmodell für diejenigen, die Batteriespeicher bauen wollen. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, wir wollen diese Preisspitzen nicht und kappen die in irgendeiner Form, da gibt es ja verschiedene Modelle, in Deutschland wird über Kapazitätsmärkte diskutiert. Ich weiß nicht, was es da jetzt noch alles in Europa gerade an Diskussionen gibt. Aber immer, wenn man das dann kappt, dann zerstört man gleichzeitig wieder das Geschäftsmodell für die Flexibilitäten wie Batteriespeicher, die man ja eigentlich fördern will. Das heißt, ja, es ist ein schwieriger Punkt. Also dann im Prinzip muss man dann hinterher wieder die Flexibilitäten fördern. Also man macht sich dann das Leben durchaus schwieriger. Andererseits argumentieren die anderen wieder damit, dass man damit die Versorgungssicherheit erhöht und vielleicht auch unlautere Gewinne abschöpft, die man als unlauter definiert. Ist ja immer so ein bisschen problematisch, wie die Erlösabschöpfung, die wir da nach Corona hatten, nach dem Ukraine-Krieg hatten.
Also ich sag mal, diese Themen, gerade Strompreisfragen, Strommarktfragen diskutieren wir ja auch viel im PV Magazine, da kann man dann sicherlich auch nochmal nachlesen, aber du warst ja auch vor allem wegen der Technologie bei der PVSEC. Kommen wir nochmal zurück zu dem Qualitätsthema. Gab es da auch Meinungen, Erkenntnisse dazu?
Ja, also Qualität und vor allem Performance von Solarkraftwerken und Reliability, also Zuverlässigkeit von Modulen, war auf der PVSEC immer schon ein großes Thema. Auch dieses Mal, da gab es Vortragssessions zu, aber auch Poster-Sessions. Ich selber mag diese Poster-Session total gerne. Das muss man sich so vorstellen. Da gibt es dann in diesem Fall, es hängt immer von den Räumlichkeiten, aber in diesem Fall über diesem kleinen Innenhof gab es eine Empore. Und da standen, weiß nicht, grob geschätzt, 200 Poster vielleicht waren es auch 400, ich kann es nicht sagen, irre viele. Auch zu diesen verschiedenen Bereichen, die haben dann alle so komische Abkürzungen aus Zahl, Punkt, zwei Buchstaben, nochmal eine Zahl und nochmal ein Buchstabe. Damit werden die dann kategorisiert zu den einzelnen Bereichen. Aber dann finden die Poster-Sessions statt, immer zu bestimmten Bereichen, zum Beispiel zu Qualität und Performance. Und dann sind die Wissenschaftler, die das gemacht haben, stehen dann vor ihrem Poster. Und dann kann man die Leute immer direkt ansprechen. Das finde ich immer sehr fruchtbar, weil im Vortrag, da muss man erstmal zuhören. Und da habe ich zum Beispiel mit dem Bengt Jeckel gesprochen vom Fraunhofer CSP. Mit Bengt hatten wir auch schon öfter zu tun. Er hat auch schon bei uns schon geschrieben zu diesem Thema, auch schon vor über 10 Jahren hatten wir das auch schon mal. Und ja, der hat mir was erzählt von seinen neuesten, ersten Ergebnisse. Das sind wirklich erste Ergebnisse. Und da bin ich fast vom Hocker gefallen. Da hören wir vielleicht einfach mal rein, oder?
Genau, das interessiert mich jetzt auch.
Ben, du hast mir gerade eine Grafik hier gezeigt. Da bin ich fast vom Hocker gefallen. Womit beschäftigst du dich da?
Ja, hallo zusammen. Aktuell beschäftigen wir uns mit neuen Herausforderungen der Topcon-Module, die ja aktuell schrittweise den Markt auch dominieren. Zum einen sind es Inhomogenitäten, die man zum Beispiel in der Elektrolumineszenz sieht, mit entsprechender Bewertung. Und das andere, und das ist wahrscheinlich im ersten Schritt das kritischere Thema, ist sehr, sehr starke Leistungsdegradation innerhalb von kürzester Zeit, zum Beispiel nach einer UV-Bewitterung. Und da reden wir mittlerweile über 15 Kilowattstunden, was ungefähr einem Jahr entspricht, von über 5% Degradation. Und ich glaube, im Sinne der Qualitätssicherung ist das ein ganz großes Problem. Und es ist jetzt kein Laborfall, sondern ähnliche Phänomene gibt es auch schon aus ersten Felderfahrungen nach 1-2 Jahren.
Jetzt müssen wir aber, bevor jetzt alle Panik kriegen, es gibt hier mehrere Linien. Es gibt auch Topcon-Module, die sind vollkommen okay, da degradiert gar nichts.
Korrekt. Es scheint so ein bisschen den Anschein zu haben, dass es eine Art historischen und zeitlichen Verlauf gibt, dass die ersten Module, die mit der Technologie produziert werden, sehr, sehr gut aussahen und stabil waren, auch gegen das. Kann verschiedene Ursachen haben, kann die Zelle sein, kann aber auch im Modulprozess liegen. Es scheint aber so, dass die neueren ein bisschen anfälliger sind gegen diese Degradation. Und dementsprechend heißt es testen im Sinne der Qualitätssicherung, dass man halt da auch nur die guten sich rauspickt und dementsprechend für die PV-Anlagen das Beste für sich selbst rausholen kann.
Das ist wie immer eine Ansage an Projektierer und Projektentwickler, EPCs, die können sich das leisten, einen Teil von dem Batch testen zu lassen, mit UV zu bestrahlen. Was sollen denn die anderen machen?
Es sollten alle machen, die sich im Zweifelsfall auch mal zusammentun, ich sag mal, so eine Art Einkaufsgemeinschaft bilden, um dann halt auch im Prinzip das Kapital aufwenden zu können. Ein bisschen teure Test, was der UV-Test auch ist, weil er halt sehr, sehr energieintensiv ist, dass dann halt auch, wenn man gemeinschaftlich ein paar Megawatt einkauft, im Sinne seiner Kunden dort auch eine Kontrolle durchführen kann, dass die Module, weil wir über relativ hohe Raten der Degradation reden, dass selbst im Hausanwendung das gegebenenfalls nach ein, zwei Jahren schon auffällt.
Vielleicht noch kurz, dass man es wirklich einschätzen kann. Ihr habt ja bisher noch nicht ganz so viele gemessen, sondern man sieht hier 6 Linien. 2 sind wirklich schlecht, 2 sind in der Mitte, 1 oder 2 sind gut. Ihr messt jetzt noch weiter, um zu gucken, wie groß das Phänomen wirklich ist.
Absolut. Also wir haben noch weitere 5, 6 Module gerade im Test, die noch zusätzlich zu den aktuellen Linien dazukommen. Und wir hören auch nicht bei 60 Kilowattstunden, was 4-mal der IEC-Test ist, auf. Ziel ist eher so 150 plus Kilowattstunden, um halt auch zu sehen, endet das Problem? Also haben wir irgendwo eine Sättigung drin oder ist es eine never-ending story mit unendlicher Degradation, quasi 50% oder mehr, was wir zum Beispiel früher bei PID hatten. Sowas wäre nicht gut.
Das klang jetzt ziemlich alarmierend. Was machen wir damit?
Ja, also das hört sich wirklich alarmierend an. Allerdings, wenn man mit den Leuten dort spricht, hat man das Gefühl, die Leute sind alle nicht so alarmiert. Noch nicht. Bengt sagt es ja auch. Die haben ja diese ganz starke Degradation erst bei 2 Modulen gesehen. Man kann sich davon natürlich auch wirklich schützen. Ich meine, testen ist immer eine gute Idee für diejenigen, die es sich leisten können. Man muss natürlich noch ein bisschen gucken, was jetzt bei den nächsten rauskommt. Die Frage ist, was man jetzt macht, bis man diese nächsten Tests kennt. Wie man damit umgeht, das muss, glaube ich, jeder so für sich entscheiden. Es gibt ja auch Module, die okay sind. Also wir hatten zum Beispiel auch ein Webinar, das ist auch von unserer internationalen Plattform, das war, glaube ich, Mitrina, die sagen, die haben das Problem unter Kontrolle. Ich habe auch mit anderen Herstellern gesprochen, die sagen, naja, das liegt natürlich daran, wenn jetzt Hersteller jetzt neu in den Markt gekommen sind, die haben wenig Erfahrung, aber diejenigen, die Großen, die schon lange in diesem Thema arbeiten, die haben das unter Kontrolle. Das ist immer schwer einzuschätzen für Außenstehende, weil jetzt, ich meine, auch Bengt hat jetzt keine Namen verraten, was ich auch okay finde, weil das ja ein bisschen zufällig ist, was er da jetzt getestet hat. Wir haben übrigens in der aktuellen englischsprachigen Ausgabe vom Oktober, da haben wir einen langen Artikel von unserem Kollegen und dem Magazine Director für die englische Ausgabe Mark Hutchins, sehr lesenswert. Den werden wir auch auf Deutsch bringen in unserer November-Ausgabe. Dann kann man es auch gleich auf Deutsch lesen. Ich habe mich auch noch mit anderen dazu unterhalten und nicht alle wagen sich so weit aus dem Fenster. Zum Beispiel die Anna Heimsart, die leitet am Fraunhofer ISE die Abteilung Analyse, Module und Kraftwerke. Die machen also genau auch dieses Thema. Die ist ein bisschen vorsichtiger in ihrer Formulierung und da können wir auch einfach mal reinhören.
Ihr habt ja jetzt ein neues Outdoor-Testfeld eröffnet. Ist das bei euch, steht das da auch auf der Agenda?
Genau, wir haben in der Nähe von Freiburg unser Outdoor-Testfeld eröffnet, das Outdoor Performance Lab. Und dort untersuchen wir jetzt, was bei Topcon-Modulen draußen im Feld passiert. Und unsere Idee ist, dass wir Indoor-Versuche kombinieren mit Outdoor-Versuchen. Und wir haben da schon jetzt erste sehr spannende Ergebnisse.
In dem Outdoor-Feld, da beschäftigt ihr euch ja auch mit der UV-Degradation, so wie ich es jetzt verstanden habe. Was hat der Kollege für ein Balkendiagramm an der Stelle präsentiert?
Genau, der hat erstmal Ergebnisse gezeigt aus unserem Labor. Und die zeigen, dass wir im Labor, wenn wir eine UV-Dosis auf diese Topcon-Module geben, dass wir da eine starke Degradation erkennen bei einigen Modulen, die dann hinterher aber zum Teil wieder regenerieren. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert denn wirklich draußen im Feld? Und deswegen hängen wir diese Module gerade bei uns ins Testfeld und sehen da schon erste Degradationsergebnisse. Aber ja, es ist noch Forschung und Modulbenchmarking notwendig.
Gibt es denn auch die Hoffnung, dass vielleicht die sich so viel regenerieren, dass es dann wieder, sozusagen, dass es wieder auf 100% geht?
Wir sehen da schon eine Degradation auf jeden Fall. über die Zeit erwarten wir. Aber das ist natürlich auch abhängig vom Modultyp. Und wir haben natürlich bisher nur eine kleine Auswahl.
Und ihr habt ja bei diesen ganzen, also ich weiß nicht, ob es die gleichen Messungen sind, aber ihr habt ja auch gesehen, dass es einen Trend zu Leistungsabweichungen gibt. Was hat es damit auf sich?
Genau, wir haben bei uns im Color PV Modules, testen wir sehr viele Module und wir haben jetzt über viele Jahre, wir haben immer die gleiche Testgenauigkeit. Wir sehen aber in letzter Zeit, dass das, was auf dem Datenblatt steht und das, was wir messen, immer weiter abweicht. In dem Sinne, dass die Module weniger Leistung bringen als das, was woanders gemessen wird.
Also noch durchaus innerhalb des zugesicherten Bereichs, Unsicherheitsbereichs, aber halt im Durchschnitt unter dem, was auf dem Nennleistung, was auf dem Typenschild steht.
Ganz genau. Und das führt natürlich dazu, dass wenn ich da ganz viele von diesen Modulen in meinem Kraftwerk verbaue, dass ich dann über die ganze Lebenszeit deutlich weniger Ertrag habe.
Ja, sie rät übrigens auch Projektentwicklern, dass man Module nachmessen lässt. Aber klar, ganz sicher ist sie auch noch nicht, wie stark dieses Degradationsphänomen wirklich ist. Und vielleicht der Vollständigkeit halber noch, der Kollege, den ich angesprochen habe, das ist der Paul Gebhardt, der hatte einen Vortrag zu dem Thema und der hat Balkendiagramme gezeigt zum Thema Degradation.
Na, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich bleibe auch auf dem Laufenden, was das angeht.
Ja. Ein bisschen Werbung wollte ich auch noch machen, weil die Anna Heimsart, die spricht ja auch über die Leistungsabweichung, die man sieht. Darüber haben wir in der Juni-Ausgabe berichtet. Der Jochen Ziemer von uns hat darüber geschrieben und das ist auch wirklich sehr lesenswert. Und Cornelia, du könntest es ja kurz mal sagen. Man kann ja als Podcast-Hörerin und Hörer ein Schnäppchen machen.
Genau. Wir bieten ja bei jedem Podcast, oder wer uns hört, der weiß, dass wir einen Rabattcode haben, nämlich Podcast 10, und wenn Sie mit dem auf unseren Shop gehen und den dort eingeben, zum Beispiel bei der Einzelheftbestellung oder bei der Abo-Bestellung, dann bekommen Sie 10% Rabatt und können sozusagen noch günstiger die ganzen Infos erfahren. Ist auf jeden Fall günstiger, als sich eine Woche auf der PVSEC aufzuhalten. Aber vielleicht kommen wir doch nochmal zu dem Thema mit der Modulproduktion. Ja, die Frage ist ja, muss alles in China produziert werden? Kann man auch in Europa vielleicht noch eine Modulproduktion aufbauen? Was hast du dazu erfahren?
Naja, also in Deutschland hat man ja gerade das Gefühl, zumindest wenn man die öffentliche und die fachöffentliche Diskussion sieht, dass das Thema seit der Resilienzbonus im Februar abgelehnt wurde, dass das Thema durch ist. Erstmal vorläufig. Insofern hat es mich ein bisschen kalt erwischt, aber ist eigentlich logisch. Also die Frustration dort war groß. Also gerade bei den Wissenschaftlern und Forschern in Europa, die verstehen das, also viele verstehen überhaupt nicht, dass das mit dem Resilienzbonus nicht geklappt hat, weil für die fehlt natürlich jemand, der ihre Ideen umsetzt. Der Weg nach China ist weit. Klar, manche Institute arbeiten auch in China mit chinesischen Herstellern zusammen, nicht alle. Es gibt auch noch Ausrüster, kommen wir gleich auch noch, die auch immer noch die Technologie aufnehmen und nach China verkaufen. Aber das ist natürlich für ein großes Problem für die. Und insofern, ich meine, und deswegen zum Beispiel wurden jetzt auch, ich meine, es wird wirklich öfter erwähnt, dass die Ablehnung des Resilienzbonus ja auch maßgeblich beeinflusst wurde durch NPAL und 1,5 Grad, die sehr gegen den Resilienzbonus argumentiert haben und Stimmung gemacht haben. Wobei ich muss sagen, ich glaube, das ist eine falsche Einschätzung. Es waren jetzt ja nicht nur NPAL und 1,5 Grad, auch viele Projektentwickler oder der BNE, die haben sich auch dagegen geäußert. Man hat auch die Frage gestellt, und vielleicht kommen wir da gleich auch noch drauf, ob der wirklich so hoch sein muss. Aber wie gesagt, das Thema kam oft auf. Und ich habe mich ja auch, deswegen sind wir beim Stichwort NPAL, NPAL war auf der PVSEC, das wurde auch wieder sehr honoriert wiederum, dass da wirklich jemand ist, der sich ernsthaft um das Thema Produktion kümmert. Also NPAL hat ja verkündet, sie sind auch interessiert daran, ihre Lieferketten zu stabilisieren und Produktion aufzubauen. Und die haben halt auch bestimmte Vorstellungen über den Ansatz und haben das auch noch nicht aufgegeben. Können wir mal reinhören.
Sagst du noch, wen wir jetzt hören?
Ach so, klar, das ist der Christoph Sekura, der ist Vizepräsident Produktion bei Enpal und der war auf der PVSEC.
Okay, bin gespannt.
Zum einen verfolgen wir natürlich nach, was die Hersteller und die Aktivitäten von verschiedenen Herstellern in Europa angehen, so beispielsweise Enel und Holosolis. Aber wir sind davon überzeugt, dass man das ganze Thema etwas größer denken muss und eigentlich auch im Zusammenhang von Konsortien denken muss. Und ich glaube, da müssen sich halt mehrere Beteiligte zusammentun und da ist natürlich auch ein Investment mit beispielsweise asiatischen Partnern auch kein Tabuthema für uns und das schauen wir uns natürlich auch an, diese Option. Aber ich glaube auch, dass Enpal an sich alleine zu klein ist, um das Thema nennenswert darzustellen. Von der Warte muss das Thema auf mehrere Schultern gepackt werden und angegangen werden.
Den Vorschlag hat ja zum Beispiel auch schon mal Herbert Diess gemacht, der Ex-VW-CEO, bevor es jetzt den Modulpreisverfall gab. Das zusammen Joint Venture mit chinesischen Herstellern zu machen, hältst du sowas für realistisch?
Ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Frage und auch wie wir sowas abbilden in Europa. Aber ich glaube, das ist der einzig sinnvolle Weg, weil im Moment ist es schon so, dass der Volumen und der Erfahrungsgrad, der in China vorliegt, enorm ist und dass man, wenn man das in einer zügigen Zeit hochziehen und auframpen möchte, diese Fertigung, dass man das kaum ohne chinesische Partner kaum machen kann. Also von der Warte ist es, glaube ich, nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll, das ernsthaft in Erwägung zu ziehen, sowohl mit chinesischem Investment, aber auch mit chinesischer Unterstützung das durchzuführen.
Warum hat Enpal ein Interesse daran?
Enpal hat an sich ein Interesse als Offtaker, die Lieferkette stabil abzubilden und von der Warte sicher zu sein, dass wir immer unsere Kunden gut mit guten Produkten bedienen können. Und da ist es einfach ein natürliches Interesse, nicht nur aus China zu beziehen, sondern auch von anderen Quellen zu beziehen. Weiterhin haben wir immer ein Bestands- und Qualitätsthema und Risiko. Dafür nehmen wir sehr viel Aufwand in Kauf bei der Qualitätskontrolle unserer Lieferanten, beispielsweise in China. Aber natürlich wäre es auch eine ganz gute Entkopplung für beispielsweise Supply Chain Herausforderungen, siehe Suezkanal oder andere Dinge, die auch in der Vergangenheit gewesen sind, wenn wir auch andere Lieferquellen hätten, die wir stabil nutzen können.
Also der Plan wäre also, dass chinesische Firmen in Europa Fabriken bauen mit europäischen Geldgebern und Partnern. Hätte das nicht wiederum den Nachteil, dass die sensiblen europäischen Perovskit-Forschungsergebnisse dann auch mit den chinesischen Konkurrenten geteilt werden? Also ist das der Plan? Kann man sich vorstellen, dass das funktioniert?
Naja, ich meine, ich kann mir irgendwie viel vorstellen, aber ich weiß nicht, was wirklich realistisch ist. Also da hört man sehr viel unterschiedliche Sachen. Man hört sowohl die These, naja, die Perovskit-Forschung ist ja eine Chance für europäische Maschinenbauer und Ausrüster wieder in China mit innovativer Technologie auch wieder Marktanteile zu bekommen. Andere lachen darüber und sagen, naja, also das bringt ja nicht so arg viel. Also entweder wird es dann gleich nachgemacht oder die können sowieso besser. Also es gibt ja beide Positionen. Ich meine, wir sehen jetzt die tolle Perovskit-Forschung in Europa, wo ja viel passiert. Es passiert auch in China viel, das darf man ja nicht vergessen. Und ganz ehrlich, die Forscher arbeiten viel miteinander zusammen, die reden auch alle miteinander, da gibt es ja diesen großen Gegensatz gar nicht. Aber ja, also man weiß es nicht. Man könnte auch auf die Idee kommen, dass man auf so ein Joint Venture, da ist ja eine Frage der Mehrheitsverhältnisse. Das muss ja nicht dominiert sein von der chinesischen Firma. Die Frage ist, was für eine Win-Win-Situation man schafft, dass es für sie trotzdem interessant ist. Darüber habe ich übrigens auch mit dem Henning Rath gesprochen, der jetzt nicht auf der PVSEC war, auch bei Enpal, der Supply Chain Manager ist, also relativ weit oben bei Enpal, der in China sitzt. Das werden wir in der November-Ausgabe auch veröffentlichen zu dem Thema. Dass ja von den Mehrheitsverhältnissen abhängt und dass man eine Win-Win-Situation schafft und dann könnte man ja so eine Massenproduktion aufbauen und hinterher die Perovskit-Entwicklung da draufsetzen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ob das realistisch ist, ich weiß es nicht.
Aber es hörte sich ja jetzt so an, als ob Enpal bezweifelt, dass europäische Firmen überhaupt in der Lage wären, so eine großskalige Produktion in Europa aufzubauen. Ist das so?
Naja, das sehen die Maschinenbauer und die Ausrüster, die dort auf der PVSEC waren, natürlich ganz anders. In der Vergangenheit haben wir darüber berichtet, dass es eigentlich schon noch die meisten Prozessschritte in Europa zur Verfügung gibt. Es gibt so ein paar, wo es Lücken gibt, zum Beispiel bei der Kristallherstellung der großen Siliziumkristalle. Aber sozusagen im Großen und Ganzen, in der Zellfertigung, gibt es das schon noch in Europa. Die Frage ist immer, zu welchen Kosten und in welchen Skalen. Aber selbst bei den Skalen gibt es europäische Hersteller, die große Fabriken bauen können. Also ich habe zum Beispiel Sebastian Gatz getroffen, der ist Vizepräsident Photovoltaik bei von Ardenne. Das ist eines der sehr bekannten deutschen Ausrüster. Und er hält wenig von der Idee, die Produktion mit Joint Ventures mit chinesischen Herstellern aufzubauen, weil er sagt, zur Resilienz gehört auch, dass wir auch die Technologie liefern können und die nicht abgeschaltet werden kann. Im Zweifelsfall, dass es zu geopolitischen Konflikten kommt. Und er sagt, dass sie sehr wohl Erfahrung haben, sehr große Produktionslinien aufzubauen. Wir können da gleich reinhören, vielleicht um das ein bisschen bildlich zu machen. Da sind also wir haben wieder diesen Innenhof auf der PVSEC, diesen überdachten Innenhof, wo es den Kaffee gab. Und da sind diese Stände drumherum. An einem dieser Stand, da war ein großes Plakat, 1,2 Gigawatt. Er sagt, die größte Produktionslinie, sie können eine Produktionslinie mit 1,2 Gigawatt Durchsatz anbieten. Und das heißt sogar mehr als die großen chinesischen Produktionslinien im Augenblick sind. Also selbst wenn man eine 10 Gigawatt Fabrik ist, ist das ja nicht eine Linie, sondern da stehen ja etliche nebeneinander. Also er sagt, er kann große Produktionslinien bauen und vielleicht auch noch die Erfahrung von Ardenne, die rüsten einen, ich sag's mal so, sehr großen Dünnschichthersteller aus, den es noch gibt auf der Welt.
Okay, den. Alles klar. Dann hören wir mal das Statement an, ja?
Genau.
Wir als Anlagenbauer konzentrieren uns ja auf die Vakuumbeschichtung. Von Ardenne ist ein Vakuum-Equipment-Supplier und wir haben mittlerweile über 73 Gigawatt an installierter Leistung. Nicht nur in China, auch in den USA, Europa, Indien. Also wir haben diese Erfahrung in der Skalierung von Technologien. Und das würden wir natürlich gerne auch hier in Europa so umsetzen.
Lange Zeit hieß es ja, in Europa haben wir einen Innovationsvorsprung. Inzwischen hat sich das ja umgedreht. Es gibt ja etliche, die sagen, China hat einen Innovationsvorsprung. Sei es jetzt in der Skalierung, sei es vielleicht auch, keine Ahnung, die haben ja auch ganz viel Perovskit-Forschung. Wie siehst du das?
Ja, Perovskit-Tandem, das ist ein Thema, da sind wir sicherlich noch nicht in diesem Jahr im Gigawatt-Bereich. Aber dort sehen wir natürlich viele Startups in Europa oder in der westlichen Welt, die dort schon sehr innovativ unterwegs sind, die jetzt an ihrem, wir nennen es immer Coca-Cola-Rezept arbeiten und dort interessanterweise insbesondere auf Technologien aus der westlichen Welt setzen, um dann, wenn sie ihr Coca-Cola-Rezept gefunden haben, dann auch die Hochskalierung auch mit westlichem Equipment sehen.
Zum Beispiel diese Idee, dass man hier Technologien entwickelt und dann hinterher nach China verkauft, funktioniert das noch?
Ja, es hat ja in der Vergangenheit insofern funktioniert, dass die Anlagenbauer, die ja auf ihre Kunden angewiesen sind, ja auch ihre Technologien nach China gebracht haben. Im Perovskit sind wir noch nicht so weit. Im Perovskit sind wir noch nicht in der Skalierung in Gigawatt und deswegen wird geforscht in der westlichen Welt. Und mal sehen, wo wir in 3-4 Jahren sind, wo die Gigawatt-Produktionen dann auch aufgebaut sind. Sind die in der Welt verteilt oder wird sich alles weiter auf China konzentrieren? Für uns ist es wichtig, diesen Technologievorsprung zu erarbeiten.
Und wenn man jetzt anfangen würde oder sagen würde, man würde, jetzt warten wir mal, bis wir die Perovskite gut können und dann bauen wir hier die Gigawatt-Fabriken?
Ja, das ist eine interessante Diskussion. Für uns gibt es eine ganz klare Position. Du musst im Gigawatt-Maßstab die Basistechnologie schon haben. Sei es kristallinbasiert, Heterojunction, Topcon. Oder sei es auch dünnschichtbasiert. Du brauchst es im Gigawatt-Maßstab und darauf aufbauend dann die zweite Junction, die zweite Zelle sozusagen zu integrieren. Ohne dieses Gigawatt jetzt einfach nur zu warten, bis Perovskit zu weit ist und das dann auszurollen, das ist aus unserer Sicht nicht der Weg. Du musst jetzt im Gigawatt-Maßstab schon vorbereitet sein, um dann im nächsten Schritt dann diese Tandem auch wiederum im Gigawatt-Maßstab auszurollen.
Diese Diskussion um diese Gigawatt Produktion, ja, die finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben ja jetzt kein Problem, dass nicht genügend Photovoltaikmodule hergestellt werden würden, ja, sondern eigentlich das Problem liegt ja darin, dass man in Europa nicht zu den Preisen produzieren kann, die die Chinesen mit ihren Massen an Produktionslinien aktuell sozusagen auf die Straße bringen. Ist das nicht eigentlich die Schwierigkeit? Würde sich daran irgendwas ändern, wenn wir jetzt auch noch eine Gigawatt-Produktion in Europa hätten, dann hätten wir halt nur einfach noch mal mehr Photovoltaikmodule, die noch mal günstiger wären. Das wäre natürlich schön, aber auf der anderen Seite nicht mehr wirtschaftlich vermutlich, oder?
Naja, ist ja die Frage, warum man das jetzt will. Es ist ein großes Thema seit Jahren. Zum einen hat es natürlich mit WEMO zu tun. Wir hatten eine große Solarindustrie und die ist, nachdem hier der Zubau eingebrochen ist, durch diverse Maßnahmen ging es da einfach sehr schlecht. Gleichzeitig ist ja die chinesische Konkurrenz groß geworden. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum man das haben will. Das eine ist, dass ich meine, man kann da jetzt wirklich industriepolitisch argumentieren, dass man sagt, das ist so ein wachsender Markt. Es wird einfach so viel mehr Solarmodule in der Welt gebraucht werden. Wird ein Markt, der vom Marktvolumen es mit der Autoindustrie aufnehmen kann. Und da will Europa nicht beteiligt sein, obwohl es hier die Technologie gibt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist eben die Geopolitik, dass man sagt, na ja, das ist doch wichtig, dass wir das selber machen können, weil sonst sind wir abhängig von chinesischer Technologie. Wir müssen jetzt nicht hier in die Tiefen der Geopolitik gehen, aber das kriegt ja jeder mit, dass man nicht weiß, wie sich das Verhältnis weiterentwickelt. Und das ist der Ansatz, wo dann auch gesagt wird, naja, im ersten Schritt müssen wir vielleicht gar nicht wettbewerbsfähig werden. Im ersten Schritt reicht es, dass wir so viel tun, dass wir die Technologie hier halten, dass wir im Zweifelsfall dann schnell skalieren können. Das hört man auch manchmal, diesen Ansatz. Insofern gibt's beide. Es gab auch eine Session zu dem Thema. Es gab ja den European Industry Summit, der auf der PVSEC stattfand. Das ist eine Anveranstaltung. Da sind dann noch andere Organisatoren dabei, zum Beispiel Solar Power Europe. Ich glaube auch ESMC, also das ist der Verband auf europäischer Ebene, wo nur die Hersteller drin sind, um Interessenskonflikte mit den Abnehmern zu vermeiden. Und da saß zum Beispiel auch der Christoph Sekura, den wir gerade gehört haben. Und da saß aber zum Beispiel auch die Maria Foti von ThreeSun, also gehört zu Enel, die in Silizium wirklich eine europäische Fertigung aufbauen, Heterojunction, 3 Gigawatt ist das Ziel. Da wurde über solche Fragen geredet, also sowohl warum als auch um das Wie. Und da hat zum Beispiel ich weiß nicht, wer von den Zuhörern ihn kennt, Winfried Hoffmann, das ist ein Urgestein der deutschen Solarindustrie, hat bei Schott Solar damals die Fertigung aufgebaut. Und er hat dann die Frage gestellt, ja, wie groß an die Maria Foti, wie groß ist denn eigentlich die Kostendifferenz, wenn sie jetzt produzieren im Vergleich zu den Kosten in China? Und da meinte die Maria Foti 12 Cent pro Watt Peak wäre die Kostendifferenz. Kann man jetzt mal rechnen. Also wenn die wirklich 12 Cent ist, also ich würde mal sagen, das ist eine Hausnummer, weil das gilt, es wurde nicht genauer spezifiziert, für welchen Zeitpunkt, weil in der Ramp-Up-Phase ist die Kostendifferenz bestimmt größer als dann später, wenn wirklich eine vollständige Wertschöpfungskette hier sein sollte. Nehmen wir mal die 12 Cent, das EU-Ziel sind 30 Gigawatt, dann müsste man, das ist eine einfache Multiplikation, dann müsste man 3,6 Milliarden Euro pro Jahr zuschießen, damit diese Produktion wettbewerbsfähig oder vielmehr verkaufen kann. Kann man sich jetzt überlegen, ist es das wert oder ist es das nicht wert und wo kann das hingehen? Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansichten zu. Ich habe übrigens gehört, dass vielleicht noch am Rande, in Deutschland gab es ja die wirklich ernstzunehmende Anstrengung, Produktion wieder anzusiedeln. Das eine war der Resilienzbonus, das andere war das sogenannte Interessensbekundungsverfahren des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist ja vor einem Jahr gestartet. Da konnten Leute sehr, die mussten sich wirklich sehr kompliziert bewerben. Und sollten dann 2 bis 4 Unternehmen gefördert werden und das wurde eingestellt. Das habe ich jetzt auch gehört dort auf der Tagung. Ich kann es nachvollziehen, dass es eingestellt wurde in der jetzigen Bedingung, Aber das ist natürlich für die Firmen höchst ärgerlich. Die haben da wirklich viel Aufwand reingesteckt, sich da zu bewerben.
Aber gibt es denn jetzt neue Fabriken, die gebaut werden oder die demnächst anfangen zu produzieren?
Ja, also ich meine, Italien haben wir gerade schon gehört von 3Sun, von Enel. Die haben schon, die produzieren schon, aber ich glaube, die sind noch am Hochfahren. Das ist auch noch nicht vollständig. In Frankreich gibt es Holosolis und Carbon zum Beispiel, die die Produktion planen. Allerdings ist das alles auch noch im Gange. Wenn jemand das plant, heißt ja noch nicht, dass es wirklich funktionieren kann, weil oft sind die ja, also die sammeln ja nicht alles Geld am Anfang sofort ein, sondern die sammeln erstmal so viel Geld ein, dass sie überhaupt die Planung machen können, mit denen sie dann ihren nächsten Pitch machen können. Dann muss die Politik in der Regel irgendwie unterstützen. Und dann muss wieder Geld eingesammelt werden. Ich weiß nicht, was da der genaue Stand ist. Es war jemand da von einem türkischen Hersteller, der ursprünglich aus Bulgarien kommt und die planen zum Beispiel eine Herstellung in Bulgarien und die hat ganz offen gesagt, das macht nur Sinn, wenn sie geschützt werden vor chinesischen Importen, in welcher Weise auch immer. Also das ist unklar, ob das passiert oder nicht.
Es ist noch ein bisschen in der Schwebe. Es gibt aber auch eine Stimme, die sehr positiv oder die zumindest, sage ich mal, idealistisch in die Zukunft blickt und sagt, was wir alles noch machen könnten, wenn wir wollten.
Naja, also das sagen natürlich viele. Also ging natürlich immer darum, wie kriegen wir das hin, dass es hier Fertigung gibt. Und da sind natürliche Ansprechpartner Maschinenbauer. Einer davon ist Singulus, der nach eigener Aussage im Augenblick auch in China noch erfolgreich ist. Und zwar, das hat mir der CEO Stefan Rink jetzt auch auf einem dieser Stände da in diesem schönen Innenhof, überdachten Innenhof in Wien erzählt. Es gibt die sogenannte Passivated Edge Technologie. Das ist, haben die meisten schon mal gehört. Es hat ja vor einigen Jahren angefangen, dass man die Zellen, nachdem sie als Zellen fabriziert worden sind, nochmal zersägt und dann mit Halbzellen Module baut oder mit Drittelzellen oder noch mit kleineren Bruchstücken. Ist das falsch, ist ja nicht gebrochen, sondern gesägt. Also es ist noch mit kleineren Stücken. Und kann man sich auch vorstellen, überall da, wo man die Zellen sägt, hat man ja wieder Kanten erzeugt und da gibt's wieder Verluste elektrische. Und Passivated Edge Technologie, Edge heißt Kante, das heißt, das ist eine Methode, mit der man diese Kanten auch wieder passivieren kann, um Verluste zu reduzieren. Und das verkauft Singulus gerade auch nach eigener Aussage, wie gesagt, nach China. Und der CEO Stefan Rink, der würde sich natürlich auch sehr freuen über eine Produktion in Europa und eine Fertigung und eine, wieder mehr Fertigung in größerer Skala in Europa. Aber der hat einen eigenen Vorschlag gemacht, wie der Westen vielleicht wieder sich resilienter machen kann. Und der ruft dazu auf, das Thema mal ganzheitlicher zu sehen.
Ja, Herr Fuß, wir müssen uns natürlich Gedanken machen über unsere Energiesituation in Deutschland, in Europa. Und wir werden langfristig Energie importieren müssen, die nicht auf fossilen Energieträgern beruht. Das heißt, wir werden Energie importieren müssen, entweder in Strom, direkter Wege, über Kabel. Aber das ist natürlich von den Distanzen her begrenzt. Das heißt, wir werden uns Quellen erschließen müssen, wo wir Energie über Wasserstoff importieren oder Ammoniak oder sonstige Technologien, die im Prinzip auf Wasserstoff fußen und beruhen. So, und da gibt es erste Ansätze, das aus Kanada zu bekommen. Unsere Regierung ist dort in Gesprächen. Wir sind in Gesprächen mit Australien. Aber eine Region, die natürlich bei uns vor der Haustür liegt sozusagen, ist der gesamte nordafrikanische Bereich. Das ist die Middle East-Region, wo sehr viel Flächen zur Verfügung stehen, wo große, ich sage mal, Möglichkeiten bestehen, weil die Sonneneinstrahlung hoch ist, Energie über Photovoltaik zu erzeugen und dann Wasserstoff zu produzieren, den man dann wieder zurück in die Europäische Union oder auch nach Deutschland importiert.
Aber Sie wollen das ja sozusagen wirklich dann auch noch zusammendenken mit Herstellung oder Diversifizierung der Wertschöpfungsketten?
Ja, ein sehr interessanter Ansatz wäre jetzt eben, wenn wir in diesen Ländern aktiv werden und sagen, wir bauen euch Photovoltaikfabriken, in denen ihr Photovoltaikmodule produzieren könnt, die dann dort mit lokalen Arbeitskräften gebaut werden, wo dann Solarfarmen aufgebaut werden, die dann wiederum Energie erzeugen. Und mit dieser Energie würde man Wasserstoff produzieren und diesen Wasserstoff sozusagen nach Deutschland und Europa zurückimportieren. Das wäre eine ideale Kette und es wäre auch für diese Länder sehr langfristig eine interessante Perspektive, um wirtschaftlich sich weiterzuentwickeln.
Und für den deutschen Maschinenbau, weil da kommen Sie ja her, auch eine, oder europäischen Maschinenbau, auch eine Möglichkeit, Technologien weiterzuentwickeln.
Das wäre sozusagen für uns ganz, ganz interessant, weil wir könnten dort zum einen unsere ganze Technologie und unsere Maschinen exportieren, um Photovoltaik, Zellen, Module und so weiter zu bauen. Wir können dann dort die wasserstoffproduzierenden Maschinen hinbringen, das heißt Elektrolyseure, die dort bauen. Das heißt, das wäre ein Eldorado für uns, für den deutschen Maschinenbau oder auch europäischen Maschinenbau, um dort wirtschaftlich etwas aufzubauen.
Was bräuchte man dafür, dass das nicht genau die Chinesen machen, sondern dass das aus Europa kommen kann?
Ja, wir brauchen natürlich zuerst mal den Willen und die Überzeugung, dass das ein richtiger und wichtiger Ansatz ist. Dann brauchen wir die politische Flankierung. Das heißt, wir müssen auf diese Länder zugehen, mit denen Agreements treffen, die eben langfristig angesetzt sind. Und dann müssen wir die natürlich auch unterstützen, finanziell, um solch eine Wertschöpfungskette über bis hin zum Wasserstoff aufzubauen. Das sind die Ansatzpunkte. Und wir als Industrie wären natürlich sofort dabei und wir wären begeistert, wenn sich dort ein solcher Markt auftun würde.
Ja, klingt interessant. Aber ich würde denken, das setzt auf jeden Fall voraus, dass diese Länder, auf die wir dazugehen sollen, also die afrikanischen und mittelöstlichen Länder, dann auch Local Content Anforderungen stellen. Also dass die sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur, dass hier jemand seinen Solarpark hinbaut, irgendein Investor, sondern wir wollen auch wirklich, dass die Produkte hier produziert werden. Und ich weiß nicht, ob man solche Anstrengungen aktuell vor Ort sieht.
Ja, also das weiß ich auch nicht genau genommen. Hört sich für mich noch komplizierter an, weil man muss ja er will ja, also von der Idee her schon toll, also sagen diese Kette, dass also einerseits wir dort was hin exportieren, andererseits die uns auch wieder was verkaufen können. Aber ob man das wirklich so als Koppelgeschäft machen kann oder die uns nicht den Wasserstoff verkaufen, aber wiederum die Anlagen zur Erzeugung aus China, ob man das hinkriegt, weiß ich natürlich nicht. Aber als Idee ja erstmal, ich meine, ist ja schön, wenn man Projekte hat. Also das ist ja erstmal ein Vorteil und dann kann man ja dran arbeiten.
Ja, ich meine, die Arbeitskräfte sind ja da und wir wollen ja auch, dass sie in den Ländern arbeiten können. Ne? Das würde ja ganz viele Probleme auch lösen, wenn es in Afrika oder Nordafrika mehr Industrialisierung gäbe, ja. Und wenn da Solarmodule hergestellt würden, ja klar, warum nicht? Also finde ich eigentlich eine gute Idee. Okay, damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Gibt es noch was von der Messe, was wir sonst noch mitnehmen können, noch mitgeben sollten als positiven Ausblick für die Zukunft?
Also ich fand es erstmal positiv, dass da wirklich noch 1.800 Leute sind. Das ist ja wirklich viel. Es ist, das heißt, das gibt da eine lebendige Forschungslandschaft, in welchen Segmenten auch immer. Und das ist doch eine schöne Sache. Und vor allem, weil das hören wir ja auch immer, Innovation ist ja das, was am Schluss wirklich ein Vorteil für eine Volkswirtschaft ist. Also man über Innovation schafft man es, Produktion aufzubauen und auch Wohlstand zu erarbeiten. Und dafür ist das ein schönes Zeichen.
Genau. Dann vielen Dank, dass du uns den Einblick gegeben hast. Ich hoffe, wir lesen im nächsten Heft noch ganz viel über die neuen Technologien, die besprochen wurden, um noch mehr Details rauszukriegen. Ansonsten empfehle ich schon mal unsere aktuelle Magazinausgabe aus dem September. Da geht es um Großanlagen, um große Freiflächenanlagen und um die systemischen Probleme, die da vielleicht entstehen, also Strompreis, Energie, Produktion, Flächendiskussionen, Cybersicherheit und vieles mehr können Sie im aktuellen Heft nachlesen. Wie gesagt, mit dem erwähnten Rabattcode. Und außerdem gibt es als zweiten Schwerpunkt noch die Wärmepumpen. Da schreiben wir über den Wärmepumpenmarkt, der langsam wieder in Schwung kommt, stellen ein paar praktische Beispiele vor, wie zum Beispiel den Bau mit PVT-Modulen oder auch den Austausch von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern. Also lesen Sie da ruhig mal rein. Ansonsten gerne auch online unter www.pv-magazine.de gibt es täglich die neuesten Nachrichten aus der Solarindustrie und eben auch ganz oft aus der Wissenschaft. Falls Sie Kontakt aufnehmen möchten mit uns, die E-Mail-Adresse lautet podcast@pv-magazine.com oder Sie hinterlassen einen Kommentar auf unseren Plattformen, gerne auch ein Like, abonnieren Sie den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann sage ich Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.